بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang dieser Sitzung, dass er uns dabei segnet und dass er uns dieses Wissen in unseren Herzen befestigt und dass wir auch danach handeln. Denn was nutzt Wissen ohne Handeln? Wie die Ulama sagen, das ist wie eine Palme ohne Früchte. Die steht zwar und hängt oben, aber keine Früchte, gibt nichts. Und das ist Wissen ohne Handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Aber Alhamdulillah, solange man sich auf dem Weg des Wissens befindet, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt ihn und die Engel unterstützen ihn und er wird immer gesegnet. Denn das ist ein Versprechen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Der einen Weg geht, in einem Weg geht, wo er nach Wissen strebt, Allah erleichtert ihm den Weg zum Paradies. Und das ist ein Allahs Segen. Und Alhamdulillah auch die Engel. إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Die Engel senken ihren Flügel für denjenigen, der nach Wissen strebt, als Wohlgefallen und Zufriedenheit für das, was er tut. Also derjenige, der sich auf diesem Weg befindet, er möchte in der Religion Allahs mehr lernen, die Engel senken die Flügel für ihn. Die Ulama haben zwei Bedeutungen für das Senken der Flügel. Senken der Flügel aus Respekt, Hochachtung. Genauso wenn jemand seinen Hut oder sie senken den Flügel. Oder andere Ulama, und das ist wallahu a'lam meiste Meinung, sie sagen, senken die Flügel. Das heißt, wir befinden uns jetzt unter ihren Flügeln. In einer verborgenen Welt, wir wissen nicht wie, aber wir sind unter der Barmherzigkeit Allahs und umrundet mit dem Engel. Lass uns inshallah ta'ala dieses gesegnete Buch weiter inshallah ta'ala studieren. Al-Risala von al-Sheikh al-Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Und man kann sagen, al-Imam al-Qayrawani reicht, al-Qayrawani, und das reicht. Er wurde bekannt mit dieser Benennung, al-Qayrawani. Al-Imam al-Qayrawani. Und wir werden, inshallah ta'ala, das fortsetzen. Dieses Buch, Subhanallah al-Azim, der im Jahre 300 geschrieben wurde, nach Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala hat viel Segen in diesem Buch gemacht, so dass die Gelehrten nach ihm bis zu unserer Zeit, sie nehmen dieses Buch als Basis für das Wissen, was Fiqh angeht, was Aqida angeht, was Usul Fiqh angeht, besonders Fiqh. Und deswegen sagen sie, dieses Buch, so klein, aber er enthält 400.000 Gesetze. 400.000 Rechtsurteile, beziehungsweise 400.000 Ahadith, weil jeden Satz, was er geschrieben hat, was mit einem Rechtsurteil zu tun hat, ist verbunden mit einem Hadith. Von daher, die Ulama sagen, wenn jemand dieses Buch von Anfang bis Ende, das ist ausreichend. Ausreichend, dass man im Fiqh-Bereich oder im Aqida-Bereich, was man haben muss, dann hat man das aus diesem Buch. Und dann kann man sich immer weiter entwickeln, durch dass man sich weiter vertieft in den einzelnen Punkten. Aber das ist ausreichend und deswegen die Ulama und die Shuyukh, sie haben das auswendig gelernt und die Kinder haben das auswendig gelernt und wurde in jede Sitzung gemacht und wurde dieses Buch immer als Basis für Jalasat al-Fiqh gemacht. Aber Sheikh al-Imam al-Qayrawani, bevor er in der Aqida reinkommt, er beginnt, die Herzen vorzubereiten für das, was man hier empfangen wird. Er sagt, وَعْلَمْ أَنَّ خَيْرَ الْقُلُوبِ أَوْعَاهَا لِلْخَيْرِ. Das heißt, und wisse, dass die besten Herzen, أَوْعَاهَا لِلْخَيْرِ, das sind die Herzen, die am meisten al-Khayr, das Gute, fassen und bewahren. Was heißt أَوْعَاهَا? أوعاها كومت فون وعاء und kommt von الوعاء. والوعاء ist alles was ein Schüssel was das Wasser bewahrt heißt وعاء. Ein Schüssel was Essen bewahrt heißt وعاء. Und deswegen القلوب diese Herzen أوعاها للخير. Die besten Herzen das sind أوعاها للخير die am meisten das Gute fassen und bewahren bei sich. Was meint er hier mit Gutes? Wissen. Hier ist das Wissen gemeint. Das heißt, die besten Herzen, da wo es Wissen drinne steckt. Das, was da wo Wissen drinne steckt, das sind die besten Herzen. وَأَرْجَ الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُّ إِلَيْهِ أَرْجَ الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ أَرْجَ أَقْرَب. Das heißt, die nächsten Herzen zum Guten sind die Herzen, die noch nicht vom Schlechten berührt sind. Was will er hier damit meinen? Er meint, dieses Buch ist sogar sehr gut geeignet für Kinder. Denn die Kinder, ihre Herzen sind noch nicht verschmutzt. Durch was? Wodurch werden die Herzen verschmutzt? Durch Sünden. Die Herzen sind noch nicht verschmutzt mit den Sünden. Deswegen die Herzen, die nicht verschmutzt sind, sie sind am meisten die Herzen, die aufnehmen und die näher zum Guten. Und Gute hier ist Al-Ilm, das Wissen. Das heißt, liebe Brüder, man soll versuchen, sein Herz so rein und so sauber zu halten. Denn die Sünde ist eine Ursache, dass du weniger Segen in deinem Wissen hast. Und solange du dein Herz immer reinigst, Allah subhanahu wa ta'ala, lässt immer mehr und mehr Wissen in deinem Herzen reingehen. Und er sagt, وَأَوْلَى مَا عُنِيَ بِهِ النَّاصِحُونَ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ إِيصَالُ الْخَيْرِ إِلَى قُلُوبِ أَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْسَخَ فِيهَا. Dann sagt er, die meisten Dinge, worum sich die Ratgeber kümmern, das heißt die Ratgeber, diejenigen, die zum Guten rufen, diejenigen, die Tablir und die Da'wa machen, Muallimun, die Lehrer, die Mashaikh, das heißt das Beste, worum sie sich gekümmert haben und wonach die meisten nach Lohn gestrebt haben, was ist das Beste? Dass du den Kindern der Gläubigen Wissen beibringst, auf dass sie sich darauf befestigt werden. Die Kinder der Gläubigen. Hier sagt, mehr Lohn steckt, wenn du Kinder beibringst. Nicht, wenn du Erwachsene beibringst. Wenn du Kinder beibringst. Warum? Weil letztendlich die Kinder sind wie ein Sand. Er braucht Gießen und er braucht diese Körner. Und du kannst diesen Sand pflegen, damit von diesem Sand immer Früchte kommen. Und die Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaften. Und deswegen sagt er, das meiste Lohn und das meiste, wonach die Mashaikh und die Lehrer suchen, dass man die Kinder der Gläubigen Wissen gibt. Warum sagt er hier nur die Kinder der Gläubigen? Warum sagt er nicht allgemein die Kinder? Weil das ist in seiner Gesellschaft und am meisten waren ja nur Kinder der Gläubigen. Und deswegen man redet über seine Umgebung. Ansonsten, unsere Zeit ist jetzt so gemischt geworden, deswegen Al-Khair, das Gute, nutzt einem gläubigen Kind, sowie ein Kind von den Glaubensverweigerern. Gut ist immer gut für die Herzen der Kinder. Warum? Die Kinder sind auf eine natürliche Veranlagung erschaffen und geboren. Und diese natürliche Veranlagung, dass sie das Gute aufnehmen und dass sie lernen wollen, und dass ihre Herzen bereit sind, aufzunehmen. Und er sagt, لِيَرْسَخَ فِيهَا. Also, dass du das Gute zu ihren Herzen bringst, damit das Gute drinne festsetzt. Es sitzt fest. Wir haben das letzte Mal das gesagt. التَّعْلِيمُ فِي الصِّغَرْ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ. Da hören wir nochmal. Also das Lehren der Kinder in der Kindheit ist wie das? Die meisten auf den Steinen. ja, wie das Meißen auf der Steine. Das ist ein Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Tabarani. Aber der Hadith ist schwach, aber der Ma'na und der Sinn ist richtig. Der Sinn ist richtig. Und deswegen sagt Liyar Sachafiha, damit das Wissen befestigt wird. Und subhanallah, jede Sache, was man in Kindheit gelernt hat und auswendig gelernt hat, geht ganz schwer vom Kopf weg. Und dann sagt er, وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّيَانَةِ وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ لِيُرَاضُوا عَلَيْهَا. Und das Beste, das heißt das Beste, wonach die Lehrer suchen und wo es meisten Lohn steckt, dass man solchen Kindern die Wege beibringt, wie sie ihre Religion und wie sie die Gesetze von Scharia, von ihrer Religion, lernen. Und das ist ein Hinweis, dass das Kind in seiner Kindheitszeit lernen muss. Er soll lernen die Gesetze des Islam, Halal, Haram, wie zum Beispiel Al-Khamr, Alkohol ist haram zu trinken. Al-Zina ist haram. Al-Shirk haram. Das alles, was haram ist und was halal ist, man muss dem Kind das beibringen, weil er muss das in seinem Kopf erstmal halten und das, damit er auch in der Zukunft gewohnt ist. Liyuradu alayha. Er sagt Liyuradu. Yuradu kommt von Riyada. Riyada ist wie Training. Damit sie trainiert werden. Damit sie was? Trainiert werden. Das heißt, lehre den Kindern in dieser Zeit und bringe ihnen das bei, weil jede Gewohnheit, wie Ibn Abbas sagt, al-ilmu al-khayru adah. Das heißt, das Gute ist nur eine Gewohnheit. Wenn man sich auf das Gute sich gewöhnt, dann hat man das Gute in seinem Leben. Wenn man sich auf das Schlechte gewöhnt, dann ist man wal-iyadu billah schlecht. Deswegen sagt, damit sie auch darauf trainiert werden. Und dann, وَمَا عَلَيْهِمْ أَن تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ. Das heißt, damit sie darauf trainiert werden und auf dem Aqidah in ihren Herzen, das heißt auf ihre Verinnerlichung, damit sie das auch trainieren, Dingen zu verinnerlichen. Was ist Glaube an Allah? Was ist Glaube an das Jenseits? Sie müssen auch das trainieren, das Gute zu verinnerlichen in ihren Herzen. Und deswegen, dass er meint damit nächste Kapitel, was ich damit anfange, nächste Kapitel. Und dann sagt, وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ. Und was sie danach mit ihren Organen tun werden, das ist über nächsten Kapitel, da wo es steht, über Haram und Halal, Wudu, Tahara, Salat, Siyam, Zakat, Al-Hajj, Al-Bay'a. Das ist alles, was wir mit unseren Organen machen. Und dann sagt, فَإِنَّهُ رُوِيَّ أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِكِتَابِ اللَّهِ يُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ. Er sagt, es wurde überliefert, dass das Lehren und das Beibringen der Kinder in der Kindheitszeit, das erlischt den Zorn Gottes. Das erlischt den Zorn Gottes. Und das ist eine Fakt. Solange eine muslimische Gesellschaft sich um ihren Kindern kümmert, dass sie ihnen das Gute beibringen und Koran und Sunna, dadurch löschen sie den Zorn Allahs. Und hier ist ein Hinweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch zornig wird. So wie er auch zufrieden wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Und was ist Zorn in der arabischen Sprache? Zorn in der arabischen Sprache, es kommt, sie sagen, Ghalayanul Mukh, wenn das Gehirn kocht oder wenn Blut zum Kopf hochsteigt und das ist bei den Menschen so und so wird man zornig. So wird man zornig. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala dürfen wir nicht dieses Vergleich machen. Denn keiner ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Und niemand ist ihm ähnlich. Und wir wissen, was al-Ghadab, was ist der Effekt von Zorn? Dass Allah subhanahu wa ta'ala entweder bestraft, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich von seiner Barmherzigkeit rausbringt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich in die Hölle bringt oder, das ist ein Zorn, Effekt von Zorn. Aber wir sagen, Allah wird zornig, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt. غضب الله عليهم. الله سبحانه وتعالى ومن يزاكس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Derjenige, der ein Menschen Seele tötet, ein gläubigen Seele tötet, Allah سبحانه وتعالى bereitet ihm die Hölle als Aufenthaltsort und er ist auf ihn zornig und er verflucht ihn. Und er bereitet ihm eine gewaltige Strafe. Hier im Koran steht, dass er auf ihn zornig wird. Also wir sagen, Allah wird zornig. Nicht wie unser Zorn. Und wir wissen nicht, wie sein Zorn ist, aber wir wissen, was Zorn heißt. Was Zorn heißt, vom Sinne, wissen wir. Aber die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird, das kennen wir nicht. Und ein Muslim, Aqidat al-Sunnah wal-Jama'ah, dass sie stoppen. Und dass sie nicht weitergehen und dass sie nicht philosophieren. Denn das ist eine verborgene Welt. Wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann dürfen wir nicht ohne Wissen sprechen. Und darauf kommen wir inshallah ta'ala noch im Bereich von Aqidah. Dann sagt, وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ فِي الصِّغَرْ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرْ. Und es wird auch überliefert, dass das Beibringen der Kinder in Kindheitzeit wie das Meißeln auf die Steine. Und dann sagt, وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحِفْظِهِ وَيَشْرُفُونَ بِعِلْمِهِ وَيَسْعَدُونَ بِاعْتِقَادِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ. Das heißt, und ich habe dir in diesem Buch das erläutert, wovon du inshaAllah Nutzen haben willst, wenn du die auswendig lernst oder wenn du die lernst. Wenn du diese Dinge lernst, du wirst davon Nutzen bi'idnillah haben. Und du willst, wa yashrufuna bi'ilmih. Und wenn du das Wissen von diesem Buch in deinem Kopf trägst, Allah wird dich ehren. Wa yas'aduna bi'i'tiqadihi wal 'amali bih. Und du wirst die Glückseligkeit erreichen, wenn du diese Dinge in diesem Buch verinnerlichst und wenn du danach handelst. Die Ulama sagen, jeder, der dieses Buch mit Aufrichtigkeit und mit guter Absicht lernt, und das ist in der Geschichte, haben sie gemerkt, haben sie festgestellt, dass diejenigen, die dieses Buch gelernt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen diese drei Dinge gegeben. Nutzen in Dunya und Din, in diesseits und im Jenseits, Reichtum in dieser Dunya und auch im Jenseits durch den Lohn natürlich. Und Scharaf, das ist die Ehre und Respekt in ihrer Umgebung, wo sie leben. Sie wurden respektiert und geehrt und auch die Glückseligkeit durch die Verinnerlichung und durch den danach Handeln. Das sind Dinge, drei Sachen. Und er sagt, inshallah, weil du darfst niemals etwas sagen, was du vorhast zu schreiben oder zu tun, ohne zu sagen, inshallah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Und sag nicht zu irgendetwas, was du machen willst, morgen, außer, dass du sagst, ich mache das, außer wenn du sagst, inshallah, so Gott will. Ja, das ist eine Höflichkeitsform gegenüber Allah. Und dann sagt über die Kinder, وَقَدْ جَاءَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Er sagt, und zu uns ist die Kunde gekommen oder die Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen, dass die Kinder bei 7 Jahren befohlen werden, das Gebet zu lernen. Und bei 10 Jahren dafür geschlagen werden. Und dass zwischen ihnen in den Schlafbetten getrennt wird. Das sind drei Dinge. Er meint damit der Hadith von Abu Dawud und Tirmidhi. Und der Hadith ist sehr bekannt und ist authentisch. Wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ عَلَى سَبْعٍ واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Das heißt, lehrt eure Kinder das Gebet bei sieben und schlagt sie dafür bei zehn Jahre alt und trennt zwischen ihnen in dem Bett. Trennt zwischen ihnen in dem Bett. Dieser Hadith müssen wir studieren, denn es wird viel missverstanden über diese Sache, damit wir das klarstellen. Erstmal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, lehrt euren Kindern das Gebet bei sieben. Ist das ein Befehlsform oder nicht? Das ist eine Befehlsform. Und was ist bei Befehlsform? Wenn wir Befehlsform haben, was heißt das von Rechtsurteil? Eine Pflicht. Normalerweise, bei allen Befehlsformen im Koran und Sunna, wenn es heißt, tue das, dann ist der Grundsatz dafür, ist, dass das eine Pflicht ist. Wajib. Deswegen die Ulama, wie Al-Shafi'iyya und Hanafiya, Al-Ahnaf und Al-Hanabila, sie sagen, es ist eine Pflicht. Für wen? Nicht für das Kind, sondern für den Vater des Kindes, für die Mutter des Kindes. Oder für denjenigen, der die Überhand über ihn hat. Es ist Pflicht für ihn, dass er ihm das Gebet bei sieben lehrt. Aber den Malikiya und Imam Malik, sie sagen nein. Hier der Befehlsform ist nicht für Pflicht, sondern es ist für Mustahab, eine Empfehlung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er empfiehlt. Er empfiehlt. Denn nicht jede Befehlsform ist eine Pflicht. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kulu min tayyibati ma razaqna, isst von den Dingen, die wir euch gegeben haben. Und wenn ich nicht esse, wenn ich nicht Tomaten esse, ist das jetzt haram? Nein. Aber hier ist es ein Befehlsform. Oder zu Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns zum Beispiel, wasabbihuhu bukratan und lobpreist Allah am Tag und am Abend. Ist das Pflicht? Nein, es ist keine Pflicht. Aber es ist eine Pflicht im Leben, einmal im Leben subhanallah zu sagen. Ja, es ist Pflicht, einmal im Leben Subhanallah zu sagen, einmal im Leben La ilaha illallah zu sagen, einmal im Leben Alhamdulillah zu sagen. Das muss man sagen. Es ist Pflicht. Aber am Tag und am Abend, es ist keine Pflicht. Und so viele Ahadith, wie zum Beispiel, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagt, tut das zum Beispiel, wenn du vor einer Angelegenheit bist, dann bete zwei Raka'a für Allah. Das ist auch Befehlsform. Und frage ihn um beste Entscheidung. Das ist auch eine Befehlsform, aber das ist keine Pflicht. Und deswegen Imam Malik sagt, das ist eine Empfehlung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Väter und die Mütter ihre Kinder bei sieben Jahren das Gebet beibringen. Was heißt hier bei sieben? Al-Ahnaf sagen, Abu Hanifa sagt, wenn er sieben Jahre abgeschlossen hat, das heißt Anfang von acht Jahren, sollst du deinem Kind etwas beibringen, also das Gebet beibringen. Al-Shafi'iyya und Al-Hanabila, sie sagen, innerhalb des Jahres zwischen sieben und acht musst du ihm das Gebet beibringen. Und Imam Malik sagt, gleich am Anfang, das heißt dem ersten Tag, ab dem ersten Tag, wo er das Gebet, wo er sieben Jahre erreicht, da sollst du ihm das Gebet beibringen. وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشَرْ. Geschlagen werden die Kinder um sieben, also wenn sie zehn Jahre erreichen, über das Gebet. In einem anderen Hadith heißt وَأَدِّبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشَرْ. Das heißt, und erzieht sie auf das Gebet, wenn sie zehn Jahre alt erreichen. Erzieht sie. Aber hier das Schlagen, die Ulama haben gesagt, Schlagen ist nur in einem Fall. Und was heißt erstmal Schlagen? Bevor wir, was heißt Schlagen? Hier Schlagen, du darfst dein Kind nicht verletzen. Und darf keinen Schlag, wodurch er Schaden bekommt. Das ist Nummer eins. Und er muss, soll ein leichtes schlagen und nur, wenn es keine Möglichkeit gibt. Denn es hängt ja von dem Art oder es hängt von dem Kind ab. Es gibt manche Kinder, auch wenn du ihn Tag und Nacht schlägst, er wird nichts machen. Er wird nichts machen. Und es gibt manche, du gibst ihm ein Wort. und du schlägst ihn psychisch, also du sagst ihm, wenn du das nicht tust, dann wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel das verflucht oder und dann hat er Angst. Oder es gibt mehrere Methoden, wie man die Kinder erzieht. Aber hier mit dem Schlagen sagen die Ulama, eigentlich es ist makruh, oder erstmal es ist nicht erlaubt, wie Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi sagt, dieser Hadith sagt uns, dass die Kinder vor 10 Jahren nicht geschlagen dürfen. Man darf nicht Kinder vor 10 Jahren schlagen. Aber die Ulama haben gesagt, nein, das stimmt nicht, weil man entnimmt das nicht von diesem Hadith. Hier, es geht um das Gebet. Um das Gebet. Und du darfst nicht dein Kind wegen etwas anderes schlagen. Hier wurde das Gebet erwähnt, besonders. Und nur wenn es sein soll, und du darfst ihn nicht schaden, und du darfst ihn nicht verletzen, und nur wenn du siehst, dass das was bringt. Ansonsten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruft uns dazu, dass wir, was? Dass wir milde mit unseren Kindern benutzen. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Wenn die Milde in eine Angelegenheit steckt, dann wird diese Sache erfüllt von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und einmal hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hussein bei sich gehabt. Und er hat ihn getragen. Und al-Hussein hatte Saba. Und der Saba kam auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er geguckt, dann hat er festgestellt, er hat Dattel in seinem Mund. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, kich, kich. Und er hat ihn so, kich, kich. Und er hat ihm den Dattel rausgenommen. Und dann hat er ihm das beigebracht. Er sagt, in diese Dattel ist von Sadaqa, von Almosen. Und wir dürfen nicht Almosen essen. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familie, es ist für sie verboten, Almosen zu essen. Dann hat er ihm das von seinem Mund gebracht. Das ist eine Art und Weise, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm auch beigebracht hat. Und يفرق بينهم في المضاجع. Man trennt zwischen ihnen in den Betten. Was heißt hier Trennung? Trennung, das heißt, jeder hat sein eigenes Bett? Nein. Die Ulama sagen, Trennung ist damit gemeint, dass jeder seine Decke hat. Auch wenn sie nebeneinander schlafen, ist das kein Problem. Solange jeder eine Decke für sich hat. Und dieses Rechtsurteil gilt allgemein auch für die Erwachsenen. Auch für die Erwachsenen. Denn es kommt noch in dem Buch, wenn wir Fiqh erreichen, wo Sheikh sagt, und den Satz sagt er hier, er sagte, وَلَا يَتَلَاصَقُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ. Und zwei Männer und zwei Frauen dürfen nicht nebeneinander Körper an Körper schlafen. Ja? Körper an Körper schlafen. Aber er sagt, وَلَا يَتَلَاصَقُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. Das heißt, zwei Männer oder zwei Frauen dürfen nicht Körper an Körper mit einer Decke zusammenschlafen. Das dürfen wir nicht. Und auch die Kinder. Das heißt, mit getrennten Decken kein Problem. Aber auch, es ist makruh. Oder es ist makruh auch für Kinder Kinder ab 10 Jahren, mit Eltern zusammen in einem Lihaf, das heißt in einer Decke zusammenzuschlafen, ist es auch nicht gut gesehen. Es ist nicht gut gesehen, sondern es muss eine Decke, jeder eine Decke für sich. Und der Islam betont diese Sachen, subhanallah, das ist eine Art von der Erziehung. Von Anfang an gewöhnst du die Kinder an Scham. Ja? An Scham, das heißt erstmal, sie müssen bedeckt werden, ein Aura, neben einer Aura, das heißt, Aura ist ja bis zu dem Knie, und er darf nicht darüber das nackt ausziehen, und er darf nicht neben seinem Bruder oder seiner Schwester Aura an Aura, Körper an Körper schlafen, und das ist eine Art von der Erziehung, damit sie sich daran gewöhnen und damit sie auch geschützt werden und damit keine Tür für Shaitan oder für Al-Iyadu Billah schlechte Gedanken, die durch Shaitan gereizt werden, damit sowas nicht passiert. Und die Muslimin, Alhamdulillah, in allen Orten, sie legen Wert drauf, dass der Charme in der Familie bleibt. Und das gilt natürlich auch für die Erwachsenen, wie wir gesagt haben.
Die Erwachsenen haram oder makruh?
Haram, wenn sie aber Körper an Körper, Aura an Aura zusammenschlafen, ist es haram. Wenn sie jetzt, er hat seine Kleidung und du hast seine Kleidung und ihr schläft nebeneinander mit einer Decke, ist es auch makruh, genauso wie bei den Kindern. Makruh, es ist nicht haram, sondern verabscheut, verpönt, es ist nicht gut gesehen im Islam. Ja, aber haram, wenn es Körper an Körper, Aura an Aura.
Achso, mit Haut meinst du?
Haut an Haut, aber Aura an Aura, das heißt im Bereich von Aura. Ja, das darf man nicht, auf keinen Fall, das ist dann haram. Aber natürlich auch diesen Makruh kann auch zu haram sich wandeln. Das heißt, wenn jemand sagt, ach, ich mache einen Makruh, aber er hat dabei eine schlechte Absicht. Mhm. Ha? Dann ist das haram. Auch wenn er so mit seiner Kleidung. Das ist dann haram. Wal-Iyadu Billah. Und wir werden inshallah zu diesem Kapitel binillah kommen. Dann sagt er, فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ. Er sagt, und außerdem, sie müssen oder sie sollen auch wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala als Pflicht für seine Diener auferlegt hat. Von Worten, also von Bezeugnissen mit den Zungen, sowie von Taten, die man tun soll. Und das sollen sie wissen, bevor sie die Bulugh erreichen. Erwachsenenalter, Pubertät, Erwachsenenalter erreichen. Und was ist Erwachsenenalter bei Jumhur Ulama? Wenn ich sage Jumhur, heißt die meisten. Die meisten Ulama sagen 15 Jahre alt. 15 Jahre alt ist die Bulugzeit für das Männliche. Ja, 15 Jahre alt. Manche sagen 17 Jahre alt. Und manche sagen 18 und manche sagen 19 Jahre alt. Ja, aber 15 Jahre ist nach Rechtsschule von Imam Malik, 15 Jahre ist al-Bulugh. Ab dieser Zeit ist das Kind oder die Jugendliche verpflichtet, die Gebote des Islams zu achten und die Grenzen Allahs nicht zu überschreiten. Und ab dieser Zeit wird über ihn das Gute geschrieben und das Schlechte geschrieben. Das heißt Hasanat und Sayyiat. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ab 15. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a al-qalamu an thalath. Das, der Schreibfeder schreibt nicht über drei Arten von Menschen. Er schreibt nicht. Was sind diese drei Arten? Al-Majnun hatta ya'qil. Der geizig Behinderte. Bis er wach und zu seinem Vernunft zurückkommt. Ja? Zweitens, Al-Na'imu hatta yastayqid. Der Schlafende. Bis er aufsteht. Wenn der Schlafende eine Sünde im Schlafen macht. Ja? Er wird nicht dafür bestraft und der Schreibfeder schreibt gar nicht diese Tat. Und drittens, As-Sabiyyu hatta yablugh hatta yahtalim aw hatta ya'qil. Das heißt, das kleine Kind oder das Kind, bis er die Pubertät oder Erwachsenenalter erreicht, und die Ulama sagen, das ist 15 Jahre alt. Aber es kann sein, dass er einen bestimmten Merkmal für Erwachsenenalter sieht, bevor er 15 Jahre alt erreicht. Zum Beispiel auf einmal hat er Samenerguss. Das ist ein Zeichen, was? Ein Zeichen dafür, dass er Erwachsenenalter erreicht hat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ansonsten gibt es andere Merkmale, wie zum Beispiel in den Achsen Haare wachsen oder seine Stimme, dass das tiefer wird, oder in seinem Schambereich wachsen Haare. Das ist alles. Aber allgemein gültig ist der Alter von 15 Jahre. Und er sagt, die Kinder sollen unbedingt wissen, bevor sie, passt auf, bevor sie den Alter von 15 Jahre alt erreichen, sie sollen wissen, was haram ist und was halal ist. Sie sollen da, wissen die Pflichte der Zunge und die Pflichte der Organe. Das heißt, was wir bezeugen müssen, was mit der Zunge bezeugt wird und was mit den Organen getan und gehandelt wird. Warum? Er sagt, لِيَأْتِيَ عَلَيْهِمُ الْبُلُوغُ وَقَدْ تَمَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ. Er sagt, damit, wenn der Pubertätzeit, die Pubertätzeit und wenn Erwachsenenalter erreicht wird, damit dies alles ihre Herzen, auf ihre Herzen festsitzt. Und damit ihre Nefs und ihr Ich und ihre Nefs dabei ruhig und gelassen und harmonisch handelt. Nicht auf einmal, du hast dein Kind nichts beigebracht und bei 15 Jahren, dann hast du losgelegt. Hey, du musst beten. Und das ist der Fehler, was viele Leute machen. Er sagt, ich habe Probleme mit meinen Kindern. Ich schaffe es nicht, sie auf dem richtigen Weg. Natürlich hast du Probleme, denn du hast nicht die Ratschläge von Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau gemacht. Du sollst ab 7 Jahren anfangen, die Religion beizubringen. Aber zurück zu der Sache von Schlagen. Viele Leute zwingen ihre Kinder im Alter von 10 Jahren zu fasten oder bestimmte Gottesdienste zu machen. Oder sie schlagen darüber. Das ist Haram. Und man darf nicht dem Kind etwas verpflichten lassen, was er nicht erträgt. Es gilt nur für das Gebet. Denn das Gebet ist im Islam sehr, sehr, sehr gut gesehen. Und Fasten, das können sie nicht. Du tust ihm dabei Unrecht. Und wenn sie ihm 10 Jahre alt beten sollen, heißt das, dass es eine Pflicht ist für die Kinder, ab 10 Jahre zu beten? Nein, es ist nicht Pflicht. Wenn er das nicht gemacht hat, er kriegt keine Sünde. Denn wir haben gerade gesagt, der Schreibfehler schreibt nichts über das Kind. Von daher, es ist nicht Pflicht. Es ist keine Pflicht. Und deswegen Imam Malik, als er gefragt wurde über ein Kind, was in sieben Jahre alt war, hat er den ganzen Koran gelernt. Was hat das Imam Malik gesagt? Er sagt, Akrahu hada. Ich verabscheue dies.